Heute zu Gast Christoph Donatotzke. Christoph, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Frank.
Gerne. Christoph bezeichne ich immer gerne als Trüffelschwein. Christoph, weißt du, was ein Trüffelschwein ist?
Ja, die suchen nach wertvollen im Boden. Ja, und wenn du, vielleicht könnte man da parallel spannen zu uns Landwirten. Die suchen ja auch letztlich Leben im Boden und versuchen, den wertvoll zu halten. Ja.
Genau. Und so ist das bei Christoph. Der sucht immer. Er findet auch viel. Und was er gefunden hat, das werden wir jetzt im Podcast mal ausführlich darlegen. Christoph, du bist fast 100 Jahre Landwirt. Zumindest deine Familie hier auf dem Hof. Tradition ist dir wichtig, aber Innovation ist dir wichtig. Wir starten mal mit 5 Fragen und dann schauen wir mal, wohin uns das Gespräch führt. Also seid gespannt, bei Christoph kann man viel finden. Die Trüffel hat er schon einige gefunden. Christoph, wollen wir loslegen?
Sehr gerne.
Mit 5 Fragen, wir fangen an. Lebst du mehr von Vermietung oder mehr vom Boden?
Ja, vom Boden ist unser wichtigstes Gut, das wir haben, und das sollen wir uns auch bewahren.
Okay. Ja, lebst du mehr von der Tradition, es gibt immer, es ist schon so lange in unserer Hand, oder lebst du mehr von der Innovation, dass du dir immer was Neues noch dazu ausdenkst?
Nur von Tradition, denke ich mal, kann man nichts kaufen. Man kann sich darüber freuen, dass unser Hof jetzt nächstes Jahr 100 Jahre alt wird. Das ist ein tolles Jubiläum, das wollen wir auch groß feiern. Aber ja, Innovationen gehören auf jeden Fall in jede Firma, jeden Hof, sonst ist man nicht zukunftsfähig. Also wenn man beides gut verbinden kann, das ist schon optimal.
Ja, ja. Nun hast du dich ja spezialisiert auf bestimmte Bereiche. Du kannst also nicht mehr der Selbstversorger sein. Von deinem Hof könntest du nicht alleine leben. Das war ja wahrscheinlich vor 99 Jahren anders. Da hat man den Hof gegründet, um davon autark leben zu können, oder?
Ja, da wurden aber auch Rinder gehalten auf Wiesen in der Feldmark bei uns am Postsee, und dann wurden die von anderen Höfen, glaube ich, aufgenommen, und dann halt, da wurde eben was auch erzielt, Einnahmen erzielt.
Okay.
Oder es wurden eben auch welche verkauft nachher.
Ja.
Die eigenen, ja.
Mhm. Okay.
Davon, also wurde schon Einkommen erzielt, nicht nur für, da gab es früher natürlich eine Eigenversorgung in der Lindenstraße damals am alten Hof, ein riesiger Obstgarten und so, kenne ich noch als Kind. Und das war natürlich früher, hat jeder einen großen Garten gehabt. Da war immer sehr viel Wert auf Selbstversorgung. Das war heute alles anders. Und so hat sich die Zeit da entsprechend auch gewandelt.
Ja. Ich kenne noch die Zeit, als ich Kind war, dass meine Omas und Opas 3 Schweine hatten. Eine für sich, eine für meine Mutter und eine für ihren Bruder. Und diese Schweine wurden gehalten, um sie dann zu schlachten, um sich selbst zu versorgen. Kennst du sowas noch?
Ja, Frank, vielleicht sind das die 10 Jahre, die uns unterscheiden. Das habe ich denn lieb. Weil so nicht mehr kennengelernt. Wir sind ja auch, als wir ausgesiedelt sind, 1977 auch viehlos ausgesiedelt.
Okay.
Und da muss ich sagen, bin ich auch immer noch dankbar, dass wir die Milchkühe nicht mitgenommen haben. Dann ist mir doch einiges, ja, würde ich sagen, hätte sich anders entwickelt.
Ja, ja. Es ist ja viel so, dass eine Spezialisierung stattgefunden hat. Das ist ja auch sinnvoll. Die Frage galt aber halt dahingehend, du könntest von deinem Hof nicht leben alleine, also musst du zukaufen, aber musst du dir auch mehr produzieren dadurch, damit du verkaufen kannst, damit du Einnahmen hast. Das Bild des Landhändlers, des Bauern, des Landwirtes hat sich ja verändert. Von dem Selbstversorger zum Unternehmer.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch eine Herausforderung, die man als Unternehmer letztlich annehmen muss, dass man sich wirklich nach dem Markt richtet und eben nicht nur in seinem Garten oder auf dem Acker was für sich selbst produziert, sondern auch irgendwas produziert und das bestmöglichst produziert und bestmöglichst natürlich auch vermarktet.
Ja, ja. Nun können wir ja nicht nochmal 100 Jahre weiter gucken, weil das gelingt uns nicht. Aber wenn du in die Zukunft guckst, 20 Jahre. Was ist dann aus der Landwirtschaft, aus dem Lindenhof, was ist dann? Hast du eine Idee, wo das hingehen könnte?
Ja, 20 Jahre vorausschauend ist ja auch schon eine Herausforderung.
Ja.
Ich könnte zumindest sagen, dass ich dann im Rentenalter bin.
Ja.
Bei Landwirten ist es ja meist so, dass man da nicht im Sinne von Rente redet, sondern da wird ja eigentlich immer noch gearbeitet, in wie viel Prozent. Ist immer unterschiedlich halt, aber ich habe auch einen Großonkel, der ist 92, hilft noch auf dem Hof mit.
Ja.
Das ist denn ja auch, hält die Landwirte ja meist auch fit. wenn die dann auch im Rentenalter auch den Hof weiter sind und da auch helfen, so wie mein Vater, der ist ja auch im Rentenalter, auch fleißig bei uns noch weiter hilft und sich vielleicht ein bisschen mehr aussuchen kann als früher im aktiven Leben, was man so macht. Aber letztlich 20 Jahre voraus, ja, ich hoffe, dass wir unsere Stärken, die wir haben, noch weiter intensiver aufgebaut haben. Und natürlich nochmal überlegt, man immer wieder überlegt, was bringt uns weiter und was können wir lieber lassen, weil es andere vielleicht besser können oder weil es eben keinen Ertrag bringt. Und wenn ich in 20 Jahren weiterdenke, ja, hoffe ich natürlich auch, dass ein Kind von den vier, die ich habe, den Hof auch weitermacht. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Da träumt ja jeder Unternehmer von, dass es in der Familienhand bleibt letztlich. Es ist kein Zwang in dem Sinne. Das Zwang hilft nie für sowas, sondern genau wie bei uns das damals war, einfach man lebt mit diesem Hof und freut sich darüber und das ist eben eine freiwillige Entscheidung, ist damals auch bei uns, wenn wir helfen wollten oder eben nicht. Und da haben wir natürlich auch immer schon mal Geld dazu verdient, das war natürlich auch mal schön, da konnte man sich auch mal schöne Dinge leisten. Und ja, so hoffe ich natürlich, dass auch ein Kind nachher da in diese Aufgabe hineinwächst und den Hof in die nächsten Jahrzehnte führt.
Okay, weil zumindest weiß ich von deinem Bruder, der ja auch Landwirt geworden ist, sag mal ausgewandert Richtung Mecklenburg-Vorpommern, also einen eigenen Hof da gegründet hat. Gab es eine Rivalität, wer macht den Hof?
Nee, also die gab es da nicht. Letztlich lag es auch ein bisschen daran, dass jeder so sein Spezialgebiet hatte. Mein Bruder ist mehr so Ackerbauer im klassischen Sinne und ich war eher der, der so die Sonderkulturen bevorzugt hat, wie Spargel, Erdbeeren. Und da muss man einfach sagen, da sind wir in Preetz für ackerbaulich auch schlecht aufgestellt, das muss man sagen. Und das war auch dann eben Grund zu sagen, das machen wir denn eben nicht mehr irgendwann, okay, weil das war dieser Punkt, wo man sagte, nee, das machen wir anders. Und das war auch eine gute Entscheidung. Und da sind andere ackerbaulich wesentlich besser prädestiniert als wir mit unseren relativ kleinen Flächen, teilweise moorigen Flächen in der Postseefeldmark.
Okay. War das dann eine bewusste, also natürlich war es eine bewusste Entscheidung, aber was war die bewusste Entscheidung, vom Lindenhof, also in der Lindenstraße, wegzugehen in moorigere, in seenähere Flächen? War das ein Angebot, um die Flächen anders zu vermarkten an der Lindenstraße?
Ja, also letztlich die Ackerflächen sind ja die gleichen. Genau. Nur der Hof ist eben 2 Kilometer weitergezogen. Die Stadt wollte damals eben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass da am Jahnplatz praktisch Preetz Ende war. Ja. Und dahinter kam gar nichts. Dann war eben auch die Idee halt dahinter, die Lindenstraße weiterzubauen, da noch neue Häuser zu bauen und letztlich ein Baugebiet zu machen. Und dann hat so ein Hof da auch wirklich schlechte Lage dort. Und deswegen war dieses Angebot, was damals war, dass wir im 77 dann da aussiedeln, das war so schon länger denn auch so geplant, so habe ich mal gehört. Und entsprechend bin ich natürlich sehr dankbar, dass das jetzt so, dass es damals geklappt hat, sodass wir da am Postsee sehr schön wohnen können.
Ja, genau, genau. Also ich könnte sagen, es wohnt sich gut am See, das wirst du bestätigen können.
Ja.
Dennoch ist das ja, so wie du sagst, ackerbaulich schon mal eine andere, zumindest Überlegung gewesen. Habt ihr, als ihr umgezogen seid, war damals auch schon Spargel und Erdbeeren der Trend, den deine Eltern gemacht haben?
Nicht sofort, aber mein Vater, der war sehr rührig, der hat ja auch nebenbei noch bei den Schwarthauer Werken gearbeitet, noch parallel und kam dann auf die Idee mit den Erdbeeren, auch für Schwarthau damals anzubauen. Ende 70er fing das an, genau. Und also recht früh, als wir dann umgezogen sind sozusagen, fing das dann auch schon mit solchen Kulturen an. Also Erdbeeren 79, Spargel 89, war ein bisschen später.
Ja.
Und so war das damals, als ich noch sehr klein war.
Ja, genau. Die Idee könnte ja sein, also wenn sich das immer entwickelt, könnte ja die Idee sein, Neues zu entwickeln. Jetzt wollen wir nicht Spargel und Erdbeeren aufgeben, aber du bist ja sehr innovativ. Du hast jetzt Blumen mal dazu genommen.
Genau.
Gibt es die Idee, noch mehr Blickrichtung zu haben, auf was Neues ist? Gibt es so eine Idee? Treibt dich das an?
Ja, es ist natürlich immer man grübelt ja schon mal drüber, was man so machen kann. Auf jeden Fall, glaube ich, sind wir jetzt in der richtigen Spur mit diesen Blumen, die du ansprachst. Wir haben ja so Blumen zum Selbstschneiden, wo man sich die Blumen aussucht und dann halt in eine Vertrauenskasse Geld reintut. Also wir geben in der heutigen Gesellschaft, das muss man sich, wenn man hier so mal sitzt und mal wirklich drüber grübeln, da gibt man den Leuten doch einen unheimlich Vertrauensvorschuss, weil wir haben ja unheimlich viel Geld schon mal vorher investiert in Pacht, in Saatgut vor allen Dingen, in Arbeit. Und dann kommen da Leute und pflücken und geben dann das Geld da rein. So ist der Plan, der dann nicht immer funktioniert. Das ist die klassische Frage. Die kommt bestimmt von dir auch gleich, ob alle bezahlen. aber sagen wir so, das System geht auf. Und es tun auch Leute mal mehr Geld rein, weil sie es eben gut finden. Aber die schwarzen Schafe haben wir ja überall. Das muss man einfach so ganz klar benennen. Ich glaube,
die hättest du im stationären Blumenhandel auch. Die gehen dahin, nehmen das mit und finden das toll.
Genau. Also der eine holt sich, was ich hier nebenan im Rathaus, seine Sozialleistung habe, die er vielleicht darf. Der andere klaut sich hier mal was. Also das ist leider so. Und beim Blumenfeld ist es eben auch so. Und naja, wir haben das System, 40 Felder haben wir ungefähr. Von Harrislee bis Eutin, Kaltenkirchen, so mal ganz grob den mal so Umriss mal gemacht. Und es ist überall ähnliches System. Und da bin ich natürlich dankbar, dass meine Mitarbeiter das gut bewirtschaften und dann den Leuten damit Freude bereiten und mir einen Betriebszweig ermöglichen.
Genau. Aber losfahren mussten die immer in Preetz, ne? Also du hast jetzt nicht, für die Flächen hast du jetzt nicht in zum Beispiel Kaltenkirchen nicht einen Mann oder Arbeiter oder Frau irgendwie angestellt, sondern die fahren alle los und müssen von hier aus dann Preetz im Radius 100 Kilometer die Flächen bewirtschaften?
Das ist genau, das ist auch so eine klassische Frage, die mir gestellt wird bei der ganzen Geschichte. Tatsächlich, Ausgangspunkt ist bei uns am Hof, dass wir da losfahren. Mein Mitarbeiter Olaf, der ist übrigens schon seit 42 Jahren bei uns auf dem Hof, der kennt ja nun wirklich alle Flächen und der fährt dann los und dann mit meinen anderen zwei Jungs, die dann dabei sind, und dann machen sie die Felder alle ordentlich, also wie das eben so ist mit Pflanzen und allem drumherum. Und haben wir immer so verschiedene Etappen, die wir da so haben. Aber es ist tatsächlich so, dass der Trecker, der morgens hier um, was ich, 6 startet in Preetz, dass der mittags in Harrislee ist, als Beispiel. Ja. Weil wir aber davor auch 10 Felder bewirtschaftet haben und danach nochmal 8. Und dann ist irgendwann sind die abends wieder hier.
Ja, ja.
Also der Trecker, muss man ja sagen, ist ja nicht mehr ganz wie früher. Das merkt man ja auch, wenn man auf der Straße mal guckt, was die auf dem Tacho haben. Also 55 ist ja schon mal nicht ganz wenig, würde ich sagen.
Nein. Also das Verkehrshindernis, wie früher so ein Träger war mit 20, das ist vorbei.
Das ist definitiv vorbei.
Aber ich selber habe bei meinem Opa Felder bewirtschaftet, der hatte so ein Lohnunternehmen und dann durfte ich so als Bengel immer mal mähdreschen oder pressen oder so. Ich wurde ja dann praktisch hingefahren, konnte ja noch nicht selber fahren und dann auf dem Feld durftest du ja fahren und dann musste ich ja wieder umgesetzt werden. Und damals war das halt so langsam, ne? So ein Mähdrescher irgendwie von Feld zu Feld ist heute schon nicht schnell, aber schon mal doppelt so schnell. Und ich weiß immer, dass dieses Umsetzen war immer irgendwie ein irrer Aufwand. Also ich habe schon Respekt dafür, diese Felder zu bewirtschaften und auch in der Entfernung. Aber du würdest keinen finden, den du in Harrislee für eine Stunde dein Feld bewirtschaften
kannst. Genau so ist es. Und wenn ich dann im Haurup und in Steinbergkirche sowieso bin, dann kann ich auch nach Harrislee fahren.
Ja. Auch das wird eine Frage sein, die du öfter hörst. Wie oft mussten du rumfahren oder einer rumfahren, um das einzusammeln? Kann das mal eine Woche liegen bleiben oder sagst du, nee, das habe ich früher eingesammelt?
Das kommt drauf an. Auch nach Wetterlage und so entscheide ich das denn. Ich muss bewusst sein, wenn ich jetzt oben diese Nordrunde fahre, dass ich dann wirklich 8 Stunden unterwegs bin. Wenn ich mit Feldern ein bisschen gucke und so weiter. 7-8 Stunden, die brauche ich dann immer. Also wenn man so will, einen Arbeitstag. Den ist man nur rumfahren und gucken und die Kasse leeren. Und das ist schon irgendwie ein Arbeitstag. Hört sich komisch an, ist aber so.
Ja, nein. Also wir haben ja, letztendlich müssen wir ja begreifen, das ist ja schwer in der heutigen Gesellschaft, dass wir letztendlich ohne Essen und Trinken gar nicht können. Und dieses Essen und Trinken wird nun mal biologisch hergestellt. Das kommt uns ja heute schon mal ein bisschen befremdlich vor, weil wir einfach in Supermärkten einkaufen. Aber auch das, was im Supermarkt steht, hat ja irgendwo mal im Boden oder zumindest auf Boden gestanden oder ist gehalten worden. das kommt uns ja nur befremdlich vor, weil wir es nicht mehr so sehen, ne?
Das ist völlig richtig und da muss ich auch sagen, da tun mir meine Berufskollegen auch manchmal leid, die da unheimlich viel Kritik immer einstecken müssen von dieser Gesellschaft, von Teilen der Gesellschaft und wirklich, also die arbeiten, machen und tun 7 Tage die Woche oft und müssen unheimlich viel, sollen günstig Lebensmittel herstellen, ja, und kriegen immer einen drauf, das ist ja, macht ja auch was mit einem, ne? Da muss ich natürlich sagen, das finde ich also höchst bedenklich und befremdlich. Da habe ich wiederum Glück, dass ich eigentlich Kulturen habe, die eigentlich eher positive Gefühle vorrufen. Jetzt im Frühjahr warten alle auf Spargel, Erdbeeren ist es ähnlich, Blumen sehen immer schön aus und wenn ich an meine Galloways denke, die draußen das ganze Jahr laufen, ist es auch diese Landwirtschaft, die sich dann viele vorstellen. Ja, da habe ich dann Glück, muss ich sagen.
Ja, aber in meiner Wahrnehmung, den Landwirt, der Tiere hat und damit diese 7-Tage-Woche ja auch automatisch gebucht hat, bis der Melker findet, bis der Leute findet, die sich um die Tiere kümmert. Und das geht natürlich nicht mehr bei 20 Kühen, also musst du mehr haben. Und dann brauchst du natürlich auch mehr helfende Hände, die findest du schon kaum. Mhm. Dann ist ja unsere Erwartungshaltung, dass die möglichst Auslauf haben, dass die möglichst Sonne und Wind und Wetter haben und dass die gut ernährt werden. Dass das nicht geht zu Preisen, die wir manchmal im Regal liegen sehen, das leuchtet jedem ein. Mhm. Mir tun die auch leid. Oder sagen wir mal, die Nackenschläge, die die bekommen, die sind mehr als ungerechtfertigt. Mhm. Und ich wüsste gar nicht, ob ich Spaß dran hätte, dauerhaft solche Nackenschläge zu kriegen. Mhm. Könnte ich dir gar nicht sagen. Beratung, weiß ich von dir, du fährst ja rum, tauschst dich mit Kollegen aus. Es gibt ja Beratungsleistungen auch von der Kammer, also von deiner Kammer. Sind die gut? Kann man da was mit anfangen?
Ja, also wir nehmen auf jeden Fall die Beratung der Landwirtschaftskammer hier in Schleswig-Holstein wahr. Mhm. Betriebswirtschaftlich habe ich einen Berater, der auch diese ganzen Anträge macht, mir im Frühjahr, was die Flächenprämien und so weiter angeht, das ist ja auch, da muss man ja so viel wissen, da raucht einem der Kopf. Letztens habe ich so ein Seminar mal kurz wieder gehört, da war gut, dass ich meinen Berater habe, der mit mir das zusammen im Frühjahr macht. Ansonsten habe ich auch im Spargel auch Berater, Arbeitswirtschaft, also Rundumprogramm.
Mhm. Okay, ist schon notwendig, ne? Also du bist schon mehr Unternehmer als der den Setzling da reinbringt, damit das aufgeht, die Saat.
Ja, also ich sag mal so, Bildung, Fortbildung ist ja eigentlich in jedem Beruf wichtig und da müssen wir Landwirte auch mitmachen. Das ist ja ganz klar, dass man sich das ruhig, die Tipps mit gerne auf den Weg nimmt.
Ja. Meine Cousine macht so eine landwirtschaftliche Beratung.
Ach so.
Die heißt Angela und die macht das. Und sie berichtet mir, dass das sehr unterschiedlich angenommen wird.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
So. Dass es wirklich die gibt, die so sagen, haben wir immer so gemacht. Mhm. Und es gibt die, die richtig danach saugen und sagen, du komm mal her, Angela, wir müssen da wieder reden. Ich habe die Idee, was sagst du, wo kriegen wir Fördermittel her? Und dass das sehr unterschiedlich war. Mhm. Ich kann jetzt über die Qualität der Umsetzung kann ich jetzt wenig sagen. Da würde ich jetzt, glaube ich, nicht gerecht werden. Aber ich glaube, es gibt halt diesen traditionellen Landwirt, so wie immer, wird aber weniger.
Generell werden wir auch sowieso weniger, davon mal ganz ab, immer weniger Landwirtschaft. Fläche wird insgesamt natürlich auch weniger, aber sonst benimmt das immer gerne Nachbar. Also die Betriebe werden ja deutlich größer und es gibt immer weniger Landwirt. Das ist völlig richtig.
Ja. Das hast du vorhin ja gesagt, in 20 Jahren machst du nicht mehr so viel, zumindest stehst du nicht mehr so in der Verantwortung, wenn wir da mal hingucken können. Jetzt hast du ja ein ganz abenteuerliches Rentensystem. Es gibt ja die Alterskasse für Landwirte. Das ist ja so ein extra staatliches Konstrukt, wo du ein bisschen einzahlen kannst und auch ein bisschen Rente kriegst. Kannst unterschiedlich einzahlen. Aber es gibt ja auch diese Option, die es seit Jahrhunderten gibt. Du bekommst den Altenteiler. Magst du das mal erklären, was das ist? Weil das kennt vielleicht auch gar nicht jeder.
Ja, Altenteiler ist, glaube ich, auch so eine Vokabel, die wirklich nicht jedem geläufig ist. Auf dem Land natürlich schon.
Ja.
Also es ist ja so, dass die, so war es eigentlich immer, dass die die in Rente gehenden Leute, die vorher Unternehmer waren, wenn die in Rente gehen, kriegen die ja auch eine staatliche Rente, aber die ist sehr gering. Und dann kriegen die von der Alterskasse auch eine Rente, auch gering, aber so zwei geringe sind ja schon mal ein bisschen was. Und was auch gut ist, dass sie eben vom aktiven Hofnachfolger dann eben auch monatlich was bekommen. Ja. Und dann noch mietfrei wohnen, das auch am Hof, ist eigentlich im Normalfall so geregelt. Es sei denn, die haben intern was anderes geregelt. So kommt halt doch was zusammen. Also anders als wie beim klassischen Rentner ist es da so ein Baukastensystem eben aus der staatlichen Rente, landwirtschaftliche Alterskasse und Hofnachfolger, wo man eben dann halt den Lebensabend dann verbringen kann.
Ja, aber um mal so eine Vorstellung zu geben, das hat ja mit den Einzahlungen zu tun, aber wenn du nur den Regelsatz einzahlen würdest, das kann man ja variieren in den Alterskassen, dann hast du 300 Euro da Rente und 300 Euro da Rente und dann mietfrei wohnen und dann kriegst du noch eine Miete zu. Wer weiß, ich kann mich auf die Familie verlassen, ist das wunderbar ausreichend. Wenn es wie ein Fremder wird, dann kriege ich manchmal mit, ist das schwierig. Also ist gar nicht so leicht. Wenn du den Hof in 20 Jahren verkaufen würdest, theoretisch, dann musst du mit dem schon verhandeln, was du auch noch kriegst, ne?
Ja, natürlich. Also es ist ja, ob es ein anderer kriegt oder auch die Kinder.
Ja.
Es gibt ja oft auch Beispiele, wo das gar nicht funktioniert und wo dann auch sowas wie Rente und so weiter oder wo wohnen und so weiter auch in Frage gestellt wird nachher und oder die Junioren gehen doch wieder vom Hof und dann kommt ja auch kein Einkommen rein vom Hof direkt, also weil eben keiner wirtschaftet. Da gibt es ja leider auch Modelle, die eben nicht funktionieren.
Ja, genau. Ich habe immer einen hohen Wert für Familie, aber es ist halt auch ein sehr fragiles Gebäude, ne? Also du musst dich schon verstehen. Also so, dein Papa macht jetzt den alten Teil bei dir auf dem Hof und ihr versteht euch gut, also ist das ja kein Problem. Aber es gibt halt auch diese anderen Fälle, ne?
Mhm.
So, also mein Onkel hat ja auch dann den Betrieb meines Großvaters übernommen. Es war halt nicht so günstig für ihn, ne? Es war halt nicht so günstig von ihm. Und dann ist das auch kein schönes Verhältnis auf einmal.
Nee.
Ne? Dann hast du ja noch ein paar Hobbys. Du, fangen wir mal mit den Ehrenämtern an bei dir. Das ist ja ganz spannend. Warum machst du Ehrenamt?
Ja, ich finde, Ehrenamt ist eigentlich, ich will jetzt nicht zu hoch spielen, was ich da mache.
Nee.
So viel ist es ja nachher nicht. Aber Ehrenamt, finde ich, gehört auch zur Gesellschaft dazu. Und jeder, finde ich, kann auch seinen Teil beitragen eigentlich. Ja. Und so habe ich ein kleines Ehrenamt, ja.
Ja, genau. Ja. Du kümmerst dich um Fußball, um die Nachwuchskicker, um ein bisschen finanzielle Mittel, damit der Fußball in Preetz irgendwie so am Laufen gehalten wird.
Ja, so kann man das sagen. Also vom Fußballförderverein beim PSV bin ich Vorsitzender, seit über 5 Jahren schon.
Ja.
Und da haben wir halt, bekommen wir Geld von unseren Mitgliedern, genau, oder wir nehmen halt Geld ein. Und investieren das wieder in Schiedsrichterklamotten zum Beispiel, in Infrastruktur generell oder eben für die Jugendlichen, dass die bei uns in Preetz Fußball spielen können.
Ja, ja. Ich bin großer Freund von Ehrenamt, weil so wie du jetzt Zeit aufwendest dafür, sagst du dir ja auch, ach, ich habe Zeit. Also man schafft ja selber Wertigkeiten, indem man für andere Zeit aufgibt, sagst du ja auch, dass du Zeit hast. Und es ist genauso, wenn man spendet, Geld spendet, ist es halt auch ein Zeichen, ich komme mit meinem eigenen Geld gut klar, ich kann anderen noch was abgeben. Ich finde, Spenden ist grundsätzlich eine sehr, sehr günstige Haltung.
Mhm.
Du würdest wahrscheinlich noch Spenden entgegennehmen, ne?
Ja, definitiv, aber wir haben ja erstmal unseren großen Winterauftritt hier noch beim Budenzauber jetzt in der Blendverhalle am 21.01. Da ist es wieder so schön, dass wir da wieder jetzt mittlerweile 10 Hobbymannschaften haben, hier aus Preetz und Umgebung, die halt da sich sonst eben nicht so präsentieren können. Und da gehörst du ja auch dazu mit der Schützengilde von 1442, ein sehr traditioneller Verein, die sich da eben mal zeigen können und eben gegen eine PDSV-Traditionself oder gegen ein Friedrich-Schiller-Gymnasium mit Lehrern und Schülern einfach sich mal duellieren sozusagen. Und da werden wir einen sehr netten Tag haben. Und das Schöne ist eben daran, alles, was wir einnehmen, geht da in unseren Fußballförderverein und können damit wir sinnvolle Projekte unterstützen.
Ja, wunderbar. Also egal ob ich da gut aussehe oder nicht, und mitspielen werde ich. Das ist abgemacht und ich freue mich immer auf das Miteinander. Man begegnet sich einfach nochmal anders. Und wenn es dann noch für einen guten Zweck ist, Herrgott, dann ist es doch für alle eine gute Idee.
Ich denke mal, du wirst deine Leistung wieder abrufen können, auf den Punkt genau.
Ja, wir werden das sehen.
Und dann wird das ein lustiger Tag.
Ja, ja. Dann hast du noch, und das hat, wenn ich an Christoph denke, dann weiß ich immer, dich zeichnen besondere Momente aus. Ich will ein paar skizzieren kurz oder deine Meinung dazu hören. Du hast dich irgendwann mal gesagt, ich werde die Leuchte des Nordens. Zumindest hast du dich darum beworben. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ja, also dieses auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, das weiß ich auch. Das machen ja viele.
Ja.
Und ich habe mich damals aktiv beworben. Das ist schon lange her, aber wirkt noch nach, auf jeden Fall. 2008 habe ich mich beworben und wurde dann auch, musste nach Kiel mal zu so einem Gespräch und habe das weitergekommen und durfte dann eben nach Hamburg zur Aufnahme. Man muss dazu sagen, das war ein bisschen die Vorbereitung für mich, wie du dich jetzt perfekt auf den Budenzauber vorbereitest. Ja. So schlecht war ich vorbereitet auf diesen Tag, weil wir fahren ja auch gern zum Karneval. Und das haben wir in dem Jahr auch gemacht, war ein Rosenmontag. Ich erinnere mich, da standen wir, haben den Rosenmontag so angeguckt, es hat furchtbar geregnet, es war nass, kalt, ganz gruselig. Und am nächsten Tag, am Dienstag, sind wir nach Hause gefahren und am Mittwoch bin ich dann, am Aschermittwoch, nach Hamburg gefahren mit
Beate zusammen. Hat der NDR gemacht?
Genau, zum NDR. Und haben dann da die Aufnahme gemacht für den, das ist ja alles, muss man wissen, es wirkt immer live, es war eine Osterausgabe, wir haben über Ostereier und sowas gesprochen, aber es war letztlich Aschermittwoch und da war ich dann halt im Studio und dem legendären, muss man sagen, Carlo von Tiedemann, also ein sehr witziger Mensch, muss ich sagen, der bringt wirklich Spaß, mit dem da so was zu machen. Und ich habe dann letztlich Schleswig-Holstein vertreten gegen die anderen vier Nordländer. Und letztlich war es so, dass wir, letztlich hatte ich am meisten Punkte und habe das dann die Leuchte nach Preetz geholt, wie es so schön heißt. Habe auch eine Reise gewonnen, die ging nach Tunesien. Und ja, das war natürlich eine interessante Erfahrung. Ich muss sagen, die Reise war schön und gut, aber irgendwie war es auch so, dass man das Nachwirken noch so hatte von diesen, wird heute tatsächlich noch angesprochen auf diese Sendung. Und
wann war die ungefähr?
Ja, 2008 war das, ist schon wirklich lange her.
Ja, ja, ja.
Und auch bei manchen Sachen, ja, musst du doch wissen, du bist doch und so weiter. das höre ich auch manchmal. Ja. Witzig war es auch damals, das erinnere mich so zurück, das war auch Freitag in der Zeitung, dass ich dann dahin bin, gehe und sonntagsabends wird es ja ausgestrahlt und dann weiß ich noch, war ich hier am Samstag auf dem Wochenmarkt und dann kamen noch Leute an und klopften auf die Schulter und ja, viel Glück morgen und so und
du kannst
sag, ja, schon. Wird schon werden. aber danke, schön dafür und letztlich ist so, ja, das ist eben Medien, die reden davon, am Aschermittag reden wir vor Ostern, ja, also es ist dann so und wird es eben dann auch ausgestrahlt und Montag war in der Zeitung, dass ich das dann gepackt habe und war nach Ingo Bubert, der damals ja für Schehorn die Leuchte geholt, da war ich praktisch der Erste, der es in Preetz gewonnen hat und oh, das war schon, ist ein kleiner Titel, der steht nicht auf der Visitenkarte, aber ist trotzdem gut zu haben vielleicht.
Naja, ich finde immer, das gibt einem Kraft, ein neues Projekt auch anzugehen, weil man mal ein Projekt hatte, was geklappt hat oder was dich erfüllt hat oder wo du sagst, da kann man stolz drauf sein. Also man braucht ja diese Antreiber. Unterstellen wir mal, es würde alles nicht gelungen, dann ist es schwerer, Kraft zu finden für ein neues Projekt.
Ja, also ich hatte damals auch dann gleich Lust dazu und bin dann noch zu Jan Hofer zu einem Jahresquiz gegangen.
Ja.
Da habe ich auch dann Kilometer gewonnen. Das war dann Griechenland, 3000 Kilometer. Da war die Sendung leider vorbei. Ich werde noch vielleicht noch weitergekommen, weiß ich nicht.
Okay.
Das haben aber nicht gar nicht so viele Leute gesehen. Aber dieses andere ist auch mehr so ein Titel, den wir gemeinsam haben, so wie wir auch mal Weltmeister geworden sind.
Ja, ja.
Über jetzige Weltmeister reden wir lieber nicht, das waren ja die anderen. Aber 14 sind wir Weltmeister geworden und so sind wir damals Leuchte geworden.
Ja.
Und das ist ja auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl letztlich, wo man wieder was zu reden hat und auch wie war das denn da in Hamburg oder wie waren denn die anderen drauf oder was ich weiß, oder wie war Carlo drauf und so.
Ja, genau. Ja, cool. Und du hast jetzt einen Betrieb übernommen oder einen Betrieb aus der Insolvenz übernommen, hier in Preetz, wo du Schokosprotten herstellst. Berichte mal, was du machst.
Ja, die Kieler Sporten aus Schokolade gibt es ja schon seit über 50 Jahren. Die wurden ja auch hier in Preetz hergestellt. Und 2017 hatten wir die Gelegenheit, zu dritt diesen Laden zu übernehmen. Und das haben wir dann auch getan und haben vieles, das Traditionelle beibehalten, aber auch, wie wir am Anfang sprachen, wieder Innovation hineingebracht in das Unternehmen und das doch ein bisschen anders aufgestellt. Und so sind wir doch jetzt, da, ich würde sagen, gut am Markt, haben immer mal wieder neue Ideen und haben auch neue Kunden immer mal wieder. Und so sind wir, glaube ich, da auch gut gerüstet. Auch in Zeiten, wo man jetzt immer nur hört, oh, alles wird teuer und knapp und Luxusgüter brauchen wir nicht. Denke ich mal, auch eine Kieler Sporte kann man immer mal mit irgendwo hinnehmen.
Ja, ja, genau. Also für die, die das nicht so kennen, das ist eine Holzkiste, die ist halt bedruckt mit Sprotten und da drin sind auch Sprotten drin, zumindest in Sprottenform, aber es ist Schokolade in dunkel, in hell, also in weiß und auch in Vollmilch. Und diese Kiste ist eigentlich immer früher so ein Mitbringsel gewesen. Ganz, ganz, ganz früher waren es ja wirkliche Sprotten. Das war ja wirklich der Fischersatz. Ich glaube, die kam aus Eckernförde, ne?
Ja, genau. Da liegen die Eckernförde auch großen Wert drauf. Wenn ich mal aus der Richtung mit Leuten spreche, dann, Kiel hat das nur bekommen wegen des Poststempels. Genau.
Ja. 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 Und,
weil dann, da die Eisenbahn war, deswegen.
Also ja. Die ah, okay. Mhm. Und dann weiß ich, war das in Garden mal. Da gab es mal die Kieler Sprotten dann als Produktionsstätte. Und in Preetz wurden die praktisch hier als in Schokoladenform dann mal entwickelt. Und das habt ihr übernommen. Glückwunsch dazu. Aber auch da gibt es Ideen, wie ich weiß, es gibt andere Fischarten in anderen Ländern, in anderen Bundeshauptstädten oder Städten. Das ist ja großartig, wenn das dann irgendwie weitergeht.
Genau, da haben wir eben auch so ein paar Ideen gehabt und ein Bremer Stinn sieht auch nicht viel anders aus, also können wir die auch in eine Holzkiste packen und mit Banderole rum und auch in Bremen vermarkten. Ja. Es gibt Bodenseefähchen, die sieht auch so ähnlich aus, komischerweise. Ja. Ja. Und so kann man da auch das einfach so weiter spinnen und einfach die Fische in die Welt bringen. Ja.
Also wenn jetzt einer einen Kontakt hätte, irgendein Fisch in irgendeiner Stadt, du würdest dich drum kümmern, ne?
Das wäre meine Hausaufgabe, genau.
Ja, großartig. Aber Christoph, ich glaube, das ist die Idee, die aus meiner Sicht dich auszeichnet. Du bringst einfach ein paar Dinge zusammen, die erstmal gar nicht zusammengehören. Also ein landwirtschaftlicher Betrieb hat jetzt mit Schokolade erstmal wenig zu tun, zumindest baust du sie nicht an. Dennoch kannst du eine Idee erkennen und dann einfach den Mut haben, da was draus zu machen. Die meisten würden ja nicht bei einem Betrieb, der jetzt in der Insolvenz ist, denken, oh, da kann man aber viel draus machen.
Ja, Risiko ist ja immer die Bugwelle des Erfolges, so heißt es schön.
Ja.
Man muss also einfach was ausprobieren. Das war jetzt auch finanziell, ich sag mal, überschaubar. Das ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier eine Gaststätte kaufe in Preetz oder Umgebung meine, ich kaufe das Haus, was so in den Medien ist. Das ist eine ganz andere Dimension.
Ja.
Und von daher war es überschaubar und natürlich steckt man viel Elan auch rein und auch Zeit und ja auch begrenzt Geld. Aber man will das auch am Laufen haben und man muss eben auch was ausprobieren, sonst kommt man da auch nicht weiter.
Dann möchte ich zum Schluss noch mal etwas beleuchten, was du als Hobby bezeichnest, aber ich irgendwie schon als Sport bezeichnen würde. Du fährst kilometerweit Rad mit einer Truppe. Berichte du mal ein bisschen, was ihr gemacht habt oder was du, was vielleicht auch nächstes Jahr ansteht, weiß ich nicht.
Ja, also wir hatten einmal mal die Idee, wir könnten ja mal bis zum Bodensee fahren. Mein Freund und der Landesposaunenwart Daniel Rau, der kommt vom Bodensee, der wohnt hier in Preetz und der sagt, ich würde gerne mal zum Bodensee fahren. Und sage ich, Mensch, da könnten wir noch mal hinfahren mit dem Fahrrad. Ja, oh, dann war was im Kopf los. Und dann hat man gedacht, mit einem normalen Rad geht es natürlich nicht, ist ein bisschen weit, weil wir ja auch begrenzt Zeit haben. Und dann haben wir uns E-Bikes gekauft und haben überlegt, wer kann noch mit, waren zu viert und sind hier in Preetz bei mir am Hof gestartet und sind dann praktisch nach 8 Tagen am Bodensee angekommen. Ja. Also immer in den Flüssen möglichst lang. Das war also unheimlich beeindruckende Tour, die wir da hatten. Sind natürlich auch unheimlich Radkilometer zusammengekommen. Wir hatten es ja vorher gar nicht ausprobiert, wussten gar nicht, funktioniert das eigentlich. Ja. Ich weiß, wie viele jetzt wieder zuhören, sagen, ja, ach, E-Bike, ja. Aber musste auch erstmal drauf sitzen und eben
also
nicht.
Also sind dann immer Strecken von
150 haben wir im Schnitt.
150 im Schnitt, also der Popo muss schon trainiert sein.
Man muss, genau, und nach dem dritten Tag tun auch mal die Knie weh und dies und das und jenes und hinfallen soll man in der Möglichkeit auch nicht, sonst ist es auch schnell vorbei. Pan hatten wir natürlich auch dabei.
Ja.
Und das soll man alles dann so auf dem Weg, diesen nach Süden, dann meistern. Und das waren unheimlich tolle Begegnungen, die wir hatten, dass wir eben letztes Jahr wiederholt haben. Letztes Jahr waren wir jetzt sind wir nach Prag gefahren. Dieses Jahr waren wir am Bodensee wieder gestartet, was damals unser Ziel war, sind wir jetzt mit dem Zug hingefahren, geht auch hervorragend, da gestartet, am Rhein entlang bis nach Köln.
Ja.
Und Köln ist ja auch sowieso immer ein gutes Stichwort, da fahren wir das erste Mal jetzt mit dem Fahrrad hin, sonst fahre ich da ganz gerne zum Karneval hin mit unserer sehr lustigen Truppe, da fahren wir natürlich mit dem Zug hin und nicht mit dem Fahrrad.
Ja, ja.
Ist ja auch im Februar wieder diesmal. Das so hat man eben immer ein bisschen Programm.
Ja. Gibt es für dieses Jahr eine Idee?
Zum Fahrradfahren haben wir noch keine, wir haben ein paar Ideen, gerade wenn man dann so gefahren ist, dann meint man, oh Mensch, wir könnten normal und so. Diesmal waren wir auch mit 6 Leuten unterwegs und es hat sehr viel Spaß gebracht, noch mehr Austausch. Gerade wenn man den ganzen Tag so Fahrrad fährt, da kann man ja auch viel, sich wirklich austauschen und so weiter. Ist immer sehr interessant, auch mal von anderen Berufsgruppen sowas zu hören und so. Und dieses Jahr vielleicht wir an der Donau wäre mal eine Idee von Regensburg nach Budapest. Ich will aber nichts vorwegnehmen. Das war einfach so eine Idee an der Ostsee lang Richtung Osten bis Danzig oder noch in der Baltikum. Das ist alles möglich. Alles tolle Touren. Aber man muss natürlich erstmal einfach mal machen und dann kann man auch darüber berichten.
Ja. Kann dir eine Idee mitgeben, die habe ich von 3 älteren Herren. Die Herren sind so 75, 80 ungefähr. Und die fahren erst seit ihrem 60. Lebensjahr. Und die nehmen sich vor, oder sind auch schon fertig, die sind an den Außengrenzen Deutschlands längst gefahren, um einmal Deutschland mit dem Fahrrad zu umrunden.
Ah, ja.
Die fahren auch ohne E-Bike.
Ja.
Die sind dann so lange gefahren, solange sie Lust haben. Waren ja alle schon im Rentneralter sozusagen. Und wenn sie keine Lust mehr hatten, haben sie geguckt, wie kommen wir jetzt irgendwie zurück nach Preetz oder nach Plön. Und dann sind sie in Plön nächstes Jahr, haben sie gesagt, dann fahren wir da wieder hin und fahren wir weiter.
Mhm.
Und die haben es jetzt geschafft, in den Jahren Deutschland zu umrunden.
Das ist natürlich eine tolle Aufgabe. Und wenn ich an den längsten Urlaub unseres Lebens denke, nämlich die Rente, dann ist das natürlich auch schön, wenn man das so sich auch wirklich auch was draus macht aus dieser Zeit. Und bei uns war es eben auch so begrenzt halt. Wir haben 8 Tage Zeit.
Ja, ja.
Dann muss man es irgendwie so einpacken, dass es dann auch so funktioniert und mussten auch vorbuchen, wo wir dann übernachten und auch immer diese Ziele auch erreichen.
Ja.
Und hatten wir auch leider keinen Spielraum. Aber für den längsten Urlaub des Lebens ist es eine tolle Überlegung.
Ja, und ich war ganz überrascht, man unterstellt ja dann schon, wenn ältere Herren fahren, man fährt dann wohl mit dem E-Bike.
Nein, guck.
dann habe ich noch etwas, was ich noch mal ein bisschen antriggern will, weil das mein Thema so ein bisschen ist. Gibt es bei deinen Kindern oder gibt es in deiner Erziehung, gab es Finanzwissen? Also gab es die Idee, wie macht man was aus Geld oder war das die Lehre von der Landwirtschaft zu leben und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Wurde so im Haushalt über Geld gesprochen?
Als ich klein war, meinst du jetzt? Also natürlich schon, dass man weiß, was man jetzt aktiv verdient. Das kann man auch nur ausgeben natürlich. Und man ist aber bewusst, dass Investitionen erstmal wieder Geld kosten. Und dass man sich eben vielleicht nicht alles leisten kann in einem schlechten Jahr, dass man doch mehr mit diesen auch damit lebt letztlich, dass eben nicht immer alles jeden Monat gleich ist wie bei anderen, die jetzt irgendwo im Büro oder wie auch immer arbeiten, wo es Geld regelmäßig kommt, sondern dass es wirklich auch Wellental ist, dass im Sommer, ich sag mal, tendenziell mehr Geld vorhanden ist als im Winter und dass man diesen, ich sag mal, Wellen der Einnahmen sozusagen auch leben muss und sich das einrichten soll. Sozusagen,
Okay. Hat das Angst gemacht? War das eine Motivation? Hast du da so Gefühle noch von, wie du das erlebt hast?
Angst würde ich jetzt nicht sagen. Als Kind geht man ja auch unbedarft ran. Wenn die Älteren damals vielleicht mal finanzielle Sorgen hatten, dann merkt man das als Kind ja nicht unbedingt sofort. Ist ja dann wirklich, wenn der Gürtel sehr eng geschnallt wird, dann wird man das vielleicht so richtig miterleben. Ich glaube, als Kind ist man da immer so zufrieden, wie es ist. Ne, ja. Wenn sich, ja. Und ich glaube, die Älteren machen sich dann eher so Gedanken über sowas. Ne? Klar, weil die das eben auch letztlich alles verantworten sollen und erwirtschaften dürfen.
Ja. Das, mein Papa sagt immer, er hatte Glück, dass er so auf dem Land groß geworden ist, weil er die Not nie so erlebt hat, auch in Kriegszeiten nie so erlebt hat, weil er einfach irgendwie von dem Land leben konnte. Dieses Bild, weiß ich, stimmt heute nicht unbedingt so. Das kann nicht jeder von dem Land leben, weil so wie du schon gesagt hast, einige Flächen sind einfach zu klein, da kann man heute nicht den Ertrag daraus erzielen, das wird nicht funktionieren. Aber es ist ein sorgenfreieres Leben, oftmals, weil man die Kraft findet, von etwas leben zu können.
Genau, und letztlich hat man ja als wirklich Notreserve meist ja immer noch Eigenland, was man ja zur Not aber verkaufen kann, aber ein Landwirt verkauft ja nie gerne Land. Aber zur Not hat man es in der Hinterhand und das ist vielleicht auch eine gewisse Beruhigung, die man dann hat, wenn man genug Eigenland hat natürlich.
Dann gibt es natürlich die irgendwie keinen Nachfolger auf dem Hof haben und wo es vielleicht Bauerwartungsland schon ist, die freuen sich dann, wenn sie das irgendwie, aber das glaube ich ist gerade das Problem, warum wir immer weniger Flächen haben oder immer weiter aussiedeln, weil wir halt, also wenn du sagst, vor der Lindenhof ist ausgesiedelt, dann war ja Ende der 70er da Schluss. Da ist ja jetzt noch lange nicht Schluss.
Ne? Definitiv, genau.
Dann zum Schluss, berichte mal, ob es zum 100-Jährigen des Lindenhofes irgendeine Idee gibt.
Ja.
Ohne zu viel zu verraten, aber wird das gefeiert?
Also ich wollte jetzt mich mit meinem Vater zusammensetzen, die alten Urkunden nochmal raussuchen und wann genau dieser Kaufvertrag und die Erstehung genau war, damit man dann auch wissen, was zu erzählen hat. Das wollten wir jetzt demnächst mal tatsächlich angehen und dann würde ich sagen, gehen da die Planungen irgendwie weiter und dann gucken wir mal.
Ja, wunderbar, weil 100 Jahre sind 100 Jahre. Sind wie viele Generationen bei euch?
Ich bin die vierte Generation, die auf dem Lindenhof wirtschaftet. Okay. Genau.
Naja, also Respekt, ist nicht selbstverständlich. Respekt und dir viel Kraft, die nächste Generation so zu begeistern, dass die irgendwas auf dem Lindenhof machen können. Ob es Erdbeeren und Spargeln werden oder ob das ganz anders wird, das glaube ich wird die Zeit zeigen, aber viel Freude daran, irgendeinen deiner Kinder so zu motivieren, vom Land irgendwie leben zu können.
Ja, vielen Dank.
Christoph, schön, dass du da warst. Danke dir.
Sehr schön, ja. Vielen Dank.